Schön, dass ich dich heute wieder in meinem mobilen Tonstudio begrüßen darf. Ich bin tatsächlich auch, ja, mal nicht vor der Haustür in meinem Auto, was daran liegt, dass ich ja am 29.04. in mein Auto gezogen bin. Gab einfach ein paar spezielle Umstände, die für mich und für meinen Mitbewohner nicht mehr gut waren. Also wir haben beide einfach mehr drunter gelitten, als dass wir gut zusammen irgendwie wohnen konnten. Und ja, dann war irgendwie sehr nah, dass mein Zuhause jetzt doch mein Auto wird. Da werde ich irgendwann später drauf kommen und ja, dir erzählen, wann diese Idee entstanden ist und was dazu geführt hat, dass ich 2 Jahre gebraucht habe, um sie wirklich in die Wege zu leiten. Ja. Jetzt gerade ist es wieder trocken, aber es kann passieren, dass es gleich vielleicht wieder zwischendurch regnet. Das wirst du wahrscheinlich jetzt so als Rauschen mitbekommen. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, ich muss mein Autodach unbedingt dämmen, damit genau sowas einfach abgefedert wird. Aber ja, hier ist gerade nicht anders zu machen. Was ich dir heute erzählen möchte, wie es mit mir nach meiner Schulzeit ja weiterging. Ich habe mit 19 dann mein Fachabitur abgeschlossen und wusste selbst bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht, in welche berufliche Richtung gehst du. Was machst du aus deinem Leben oder mit deinem Leben? Und schon zu Realschulzeiten hatte ich eine Freundin, deren Eltern hatten einen eigenen Betrieb, ein Sanitätshaus. Und die hatten mir für den Sommer nach dem Fachabitur eine Ausbildung angeboten. Eine Ausbildung zur Bürokauffrau im Gesundheitswesen. So, ich habe zwar schon damals irgendwie gedacht, oh, du und kaufmännisch und ob das wirklich deins ist. Also ich hatte schon da einfach meine Zweifel. Ja, aber wenn man sonst halt nicht weiß, was man tun soll, habe ich gedacht, okay, komm, versuch es einfach mal. Vielleicht vertust du dich ja auch und du fühlst dich in dem Fachbereich doch wohler, als du jetzt gerade glaubst. Also habe ich nach der Schule dort die Ausbildung angefangen. Es hätte mir in dem Sinne nichts Besseres passieren können. Besser nicht, weil die Ausbildung so super gelaufen ist. Nein, ich habe bereits innerhalb der Probezeit, also innerhalb von 3 Monaten festgestellt, das ist nicht dein Bereich und in diesem Betrieb willst du nicht arbeiten. Also ich hatte auch da mal wieder, so ganz untypischerweise, einfach meine Schwierigkeiten. Einfach Schwierigkeiten anzukommen, es den Leuten recht zu machen, die Ansprüche zu erfüllen, die Erwartungen zu erfüllen. Und ja, das waren harte 3 Monate. Ich bin viel nach Hause gekommen und war völlig fertig mit den Nerven. Ich habe einfach so tief in mir gespürt, dass ich das niemals aushalten würde, eine ganze Lehrjahreszeit über. Habe viel und lange immer wieder mit meinen Eltern gesprochen, bis irgendwann einfach klar war, ich breche diese Ausbildung ab. Ich breche sie ab, ich tue mir damit nichts Gutes. Meine Eltern sind da eigentlich ja eher konservativ erzogen und sie haben aber irgendwann verstanden, warum ich gesagt habe, so ey, ich kann das nicht. Also sie haben einfach gesehen, wie es mir geht, wie ich fast tagtäglich nach Hause gekommen bin und haben dann gesagt, okay, das geht wirklich nicht, daran würdest du kaputt gehen. Und das wollten natürlich auch meine Eltern nicht, klar. Ja, also hieß es im Endeffekt für mich, mal wieder, Neuanfang, neu ausrichten. Und warum ich gesagt habe, dass mir diese Ausbildung bzw. diese ja eher schlechte Erfahrung so geholfen hat, mir nichts Besseres hätte passieren können, ist einfach der Grund, dass ich mich erst aufgrund dessen wirklich mit mir auseinandergesetzt habe. Erst an dem Punkt habe ich mir wirklich überlegt, was willst du? Ich habe halt früher schon immer gesagt, ich gehe zum Verrecken nicht studieren. Auf gar keinen Fall. Da habe ich mich überhaupt nicht gesehen, wirklich nicht. Der Fachbereich schon im Fachabitur, also Sozial- und Gesundheitswesen, hatte ich schon gemerkt, okay, ja, das ist aber schon irgendwie deine Richtung. Wusste aber nicht, was. Auf diese typische Erzieherinnen-Ausbildung hatte ich irgendwie keinen Bock. Habe ich gedacht so, nee, hier dieses Singen und Klatschen mit den kleinen Kindern. Ja, Nachbarshund macht Lärm und meine auch. Fido, ist gut. Ja, auf jeden Fall habe ich halt einfach geguckt und bin im Rahmen von meiner Recherche im Endeffekt auf die Erlebnispädagogik gestoßen. Ja, die Erlebnispädagogik ist ein naturpädagogischer Ansatz. Fido, es reicht jetzt. Oh. Jungspund. 2,5 Jahre. Weißer Schäferhund. Wer mich kennt, kennt dieses Tier. Ah. Auf jeden Fall habe ich mich halt dann damit auseinandergesetzt und bin auf die Erlebnispädagogik gestoßen und habe irgendwie gedacht, boah, das ist es. Also es ist halt viel draußen arbeiten, viel interaktiv, auch eben die pädagogische Richtung schon da. Und dann habe ich gesehen bei der Ausbildung, dass man pädagogische Vorerfahrung haben muss. Also irgendeine pädagogische Vorausbildung. Und da habe ich gedacht, okay, die Erzieherin willst du aber nicht machen. Und habe dann doch nach Studiengängen geguckt. Ja, im Endeffekt bin ich dadurch auf die Pädagogik für Kindheit und Familienbildung gestoßen. Ein Studiengang, der damals noch sehr neu war. Der ist, glaube ich, 2004 oder 2005 entstanden. Ich habe 2009 angefangen zu studieren. Also bin ich da, ich glaube, 2008 drauf gestoßen. Oder vielleicht noch so im Übergang 2007, 2008. Fand es sehr interessant. Einfach aufgrund dessen, dass sich dieser Studiengang mit Entwicklungspsychologie auseinandersetzt. Also wirklich Alter von 0 bis 10 Jahren im Fokus hat und viel eben, ja, was prägt Kinder? Was sind da so Voraussetzungen? Was ist gut? Was ist eher ja, nicht besonders förderlich? Wo kann man intervenieren? Wie kann man da irgendwie vorgehen? Was macht das aus? Und ich habe mir gedacht, okay, im Endeffekt geht es da vor allen Dingen um Persönlichkeitsbildung. So die Grundsteine, die jede Persönlichkeit hat. Voll nach unserer eigenen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn uns eins durchs Leben trägt, ist es unsere eigene Persönlichkeit. Und ja, für mich war damit einfach klar, das wird sein. Also habe ich mich eingeschrieben in Düsseldorf. Mein damaliger Tanzlehrer, der hatte da schon studiert. Düsseldorf hatte einfach noch nie Studiengebühren, weil Köln grundsätzlich näher gewesen wäre von der Entfernung her. Da hätte ich ganz gut mit der Bahn ja, einen Weg hingefunden. Aber Köln war nicht unbedingt günstig. Ja. Also habe ich gesagt, okay, gut, dann heißt es für dich pendeln. Und das sind jetzt so mit dem Auto von Gummersbach nach Düsseldorf sind es 90 Kilometer. Mit der Bahn kannst du dir vorstellen, ein paar mehr. Im Endeffekt bin ich dann tatsächlich 3 Stunden eine Fahrt unterwegs gewesen. Ja, aber da bin ich noch nicht. Ich habe mich ins Studium eingeschrieben, nur in Düsseldorf. Ich habe es echt drauf ankommen lassen. Habe mir für das Jahr, weil ich gerade diese Einschreibungszeit verpasst hatte, einen Nebenjob gesucht. Ich war dann ganz lange bei Weltbild tätig. Also falls jemand noch Weltbild kennt, ne, dem wäre nicht halt ein Buchhandel mit auch zum Teil so, ja, ein paar Deko-Sachen und so. Auf jeden Fall eine Arbeit, die mir super Spaß gemacht hat. Das war für mich zu Fuß zu erreichen von meinen Eltern aus und hat gepasst. Ja, und weil ich meine Unterlagen, die ich für mein Studium eingereicht hatte, einfach nicht regelmäßig geprüft habe, ob damit alles okay ist und hin und her, kriegte ich auf einmal die Absage ins Haus. Eine dieser Unterlagen war eben nicht ordnungsgemäß beglaubigt und ich hatte diese Frist dadurch verpasst. Also im Endeffekt aufgrund meiner eigenen Schludrigkeit in dem Moment. Und das war tatsächlich der Punkt, wo für mich ein Stück weit meine Welt dann wirklich zusammengebrochen ist. Wo ich ja ganz, ganz schwer mit allem, was mich bis zu dem Tag geprägt hat, konfrontiert worden bin. nachdem das so ein, ja, ein richtiger Tritt in den Hintern war, habe ich versucht, mich irgendwie anders zu orientieren. Anders in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, okay, dann versuche ich jetzt irgendwie ein Langzeitpraktikum zu machen, damit ich mich an mehreren Fachhochschulen auch noch bewerben kann. Weil zum Beispiel Köln sagt, okay, du musst 3 Monate am Stück ein Praktikum nachweisen können, damit du dich überhaupt einschreiben darfst. Und in meinem Fachabitur war es so, dass ich diese Zeit zwar hatte, aber nicht am Stück. Bei uns war das immer so in den Ferien ein paar Wochen, nach den Ferien ein paar Wochen. Ne? So. Und bin dann tatsächlich an eine Stelle gekommen, auch fußläufig von meinen Eltern, in einer Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist so kurios, jetzt wo ich dran denke, sollte es einfach so sein. Ich bin halt niemand, der an Zufälle glaubt, und so langsam sehe ich einfach die ganze Verbindung, die sich aufgetan haben. Denn diese Tagesklinik hätte normalerweise niemals einen Praktikanten unter 6 Monaten aufgenommen. Bei mir ging es aber nur um 3 Monate. Und ich habe trotz dessen diese Praktikumsstelle bekommen. Und es sollte einfach so sein. Ich bin dahin, habe die Therapeuten, die Betreuer, die behandelten Kinder kennengelernt und habe für mich so nach ganz kurzer Zeit gemerkt, okay, irgendwie ist das komisch. Die Auffälligkeiten, weswegen diese Kinder therapiert worden sind und eigentlich dieser Tagesklinik waren, haben mich ganz, ganz stark an mich selber erinnert. Ich habe mich so oft in diesen Kindern wiedergefunden. Und ich meine, ich war damals 19. Es hat mich einfach völlig überrannt. Also ich weiß noch, ich kam an einem Tag dann nach Hause und hatte schon auf dem Weg zur Arbeit echt so, ich kann gar nicht mehr beschreiben, welches Gefühl das in mir war. Ich bin auf jeden Fall nach Hause gekommen und mein Vater war da und ich habe ihn angeguckt und sagte nur zu ihm, Papa, ich brauche Therapie. Und er war natürlich erstmal so, wie, du brauchst Therapie, ne? War natürlich, es kam auch für ihn wie aus dem heiteren Himmel. Und dann habe ich ihm einfach erzählt, dass ich mich, ja, wie gesagt, mit diesen Kindern so stark identifiziere, die eben therapeutisch behandelt werden, dass ich das Gefühl habe, so, ich muss da aufarbeiten. Es war halt da das Gefühl, die Kinder, die sind ja auch nicht richtig, so nach dem Motto. Ich bin ja auch nicht richtig. Also das Gefühl hatte ich einfach unglaublich lang und zum Teil schwingt es halt auch immer noch in mir mit. Und ich habe gesagt, nee, das muss behandelt werden. Das muss wieder, ja, gesund werden in dem Sinne, weil Therapie ja nur Leute brauchen, die irgendwie krank sind, ne? Und ich weiß auch, dass mein Vater da ohne irgendwie lange zu überlegen sich mit mir hingesetzt hat und versucht hat, einfach auch einen Therapeuten zu finden, den ich auch tatsächlich, toi toi toi, recht schnell bekommen habe. Und ja, da fing eigentlich erst das ganze Drama so richtig an. Ich habe halt mein Praktikum weitergemacht und bin zur Therapie gegangen und dadurch, also durch das, was in der Therapie besprochen worden ist, hat in mir einfach eine schwere Depression ausgelöst. Das Praktikum selber habe ich dann nach knapp einem Monat abgebrochen, aufgrund dessen, dass ich als Nachrücker doch in diesen Studiengang durfte. Also ich konnte doch zu dem geplanten Semester einsteigen. Das war auch so ein bisschen Holter die Polter von jetzt auf gleich. Sehr kurzfristig alles, aber ich habe mich natürlich super gefreut und trotzdem hatte ich auf einmal die Therapie. Und da ist alles, was ich dir bisher erzählt habe, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, das ist alles auf einmal aufgeploppt. Es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich zwar mein Studium gemacht habe, lange gependelt bin. Wie gesagt, ich habe 3 Stunden lang gebraucht von Tür zu Tür. Das war schon sehr belastend. Dann noch die Therapie und die ganzen Erkenntnisse, die da rauskamen. Und ich war vor allen Dingen 3 Monate lang gefühlt nicht ich selber. Ich habe viel Zeit im Bett verbracht. Ich habe mich zu kaum noch etwas aufraffen können, außer meinem Studium. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich nur noch feiern war. Am Wochenende wirklich Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Party, Halligalli, auch natürlich Alkohol. tagsüber, wie gesagt, nicht aus dem Bett gekommen, keinen Sinn in den Dingen gesehen und ich war so in meiner eigenen Welt. Ich habe kaum noch gegessen, beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr. Ich habe in diesen 3 Monaten 10 Kilo abgenommen. Ich war da gerade noch so bei knapp 50 Kilogramm und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich habe das alles einfach nicht mitbekommen. Das ist so an mir vorbeigezogen. Ich erinnere mich noch an eine Situation. Ich lag wieder im Bett und konnte einfach auch nicht aufstehen, nichts. Und ich weiß noch, meine Mutter kam hoch und hat sich auf meine Bettkante gesetzt, meine Hand genommen und mir sind Tränen ausgebrochen. Und hat ja, mich einfach gefragt, wie sie mir helfen kann. Also, das war halt auch echt für meine Eltern eine unglaubliche Belastungsprobe. Ich habe alles nur noch von mir geschoben. Ich wollte keinen Kontakt zu meinen Eltern. Ich wollte, dass mich alle einfach nur in Ruhe lassen. Ich habe mich verkrochen, ich habe mich zurückgezogen und ja, wie gesagt, keinen Sinn mehr darin gesehen, aufzustehen, außer wenn ich zum Studium fahren muss oder wenn ich Party machen gehe. Und es hat lange gedauert, bis ich aus dieser Phase rausgekommen bin. Es war auch gerade so die Phase, wo ich ganz, ganz viel Wut in mir entwickelt habe. Gerade auch Wut gegen meine Eltern, weil ich einfach durch die Therapie gemerkt habe, was auch einfach in meiner Entwicklung bzw. Erziehung da einfach schiefgelaufen ist. Und das ist ein normaler Prozess. Man sucht erstmal die Schuld bei anderen, weil dieser Schmerz in einem drin, der ist so mächtig. Der ist so mächtig und es ist im Endeffekt Schmerz. Schmerz steckt hinter dieser Wut. Und ich wollte einfach niemanden mehr von meiner Familie um mich haben. Das war eine Erfahrung, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Niemals. Ich habe auch schon zur damaligen Zeit natürlich in meinem Fachabitur auch von Leuten gehört, die dann aufgrund von Depressionen das Bett nicht mehr schaffen zu verlassen. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Und heutzutage, wenn Menschen auf mich zugehen und mir genau sowas schildern, gerade die, die nicht betroffen sind, sage ich auch, es ist nicht so, dass derjenige nicht aufstehen will, weil er keinen Bock hat. Es ist nicht Faulheit, es ist nicht, lass mich zufrieden, mir geht alles am Arsch vorbei. Nein, das ist es nicht. Mein Kopf hat mir ständig gesagt, komm, steh auf. Komm, muss dich ja nicht anziehen oder irgendwas, eine Schlabberhose, scheiß drauf, aber steh auf. Mein Körper war wie gelähmt. Mein Körper hat einfach nichts gemacht. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich niemandem. Wirklich niemandem. Es ist einfach gruselig. Wenn du merkst, dass du ja nicht querschnittsgelähmt oder irgendwie gehandicapt bist körperlich und trotzdem einfach nicht schaffst, aufzustehen. Kein Hunger hast, Hunger irgendwann verdrängst, weil ich gemerkt habe, dass ich abgenommen habe und durch mein sehr zerstörtes Selbstwertgefühl war das natürlich total super. Wenn ich feiern gegangen bin, habe ich Komplimente dafür bekommen, obwohl ich eigentlich nur nach Haut und Knochen war irgendwann. Und ja, wenn man Essstörung kennt, weiß man, dass man das nicht sieht. Also ich habe es im Spiegel nicht gesehen. Klar habe ich gesehen, dass ich abgenommen habe, aber ich habe nicht gesehen, wie stark ich abgenommen habe, weil das eigene Selbstbild, also mein Selbstbild, einfach völlig, völlig verzerrt war. Meine Wahrnehmung war völlig verschoben. Und egal, wie viele Menschen mich darauf angesprochen haben, ich habe es immer abgetan. War alles nicht so schlimm? Mein Gott, ja, ich habe abgenommen. Ja, pff. Na, geh mir damit nicht am Senkel. Ist doch alles gut. Es war gar nichts gut. Mein Therapeut sagte irgendwann mal an dem Punkt, als ich gerade noch so meine 50 Kilo hatte, okay, Frau Korn, wenn Sie noch mehr abnehmen, muss ich Sie in eine Klinik für Essstörungen bringen und einweisen lassen. Da habe ich nur gedacht, wow, Moment, wie Essstörung? Also ich hatte es einfach in meiner eigenen Wahrnehmung nicht drin. Ne? Es war mir nicht bewusst, dass es so gravierend ist. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem es mich wie ein Schlag getroffen hat. Ich weiß, ich wollte irgendwas zu Hause machen. Also ich habe es irgendwann so gegen Ende dieser 3 Monate wieder geschafft, mich so einigermaßen aufzuraffen und wenigstens so kleine Sachen zu machen. Und ich weiß, ich wollte irgendwas tun, wofür ich alte Klamotten brauchte. Also habe ich mir halt eine alte Jeans aus dem Schrank rausgekramt, habe die angezogen. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. Ich habe die bestimmt, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter von meinem Bauch wegziehen können, weil ich einfach noch Luft da halt drin hatte. Und in dem Moment habe ich erst gedacht so, also es war wirklich so ein, oh mein Gott. Ich war völlig geschockt. Ich weiß noch, ich bin zu meinen Eltern runter. Ich hab das denen gezeigt und ich. Das war der Moment, wo ich aufgewacht bin. Der Moment, wo mir klar geworden ist, du bist schon lange nicht mehr, auch nur ansatzweise, wie du vorher mal warst. Und mir ist in dem Moment klar geworden, dass das nicht mehr gesund war. Auch natürlich, weil mich mein Therapeut darauf aufmerksam gemacht hatte, aber in dem Moment habe ich es halt an mir selber gesehen. Ich habe mir runtergeguckt und diesen Riesenspalt zwischen Hosenbund und meinem Körper. Und ah, das war heftig. Der Moment war wirklich heftig. Ich meine, mein Körper hatte mir vorher schon signalisiert, dass das, was ich da tue, nicht gut ist. Ich habe aufgrund dessen, dass ich einfach jegliche Nahrung verweigert habe, Zwischenblutungen bekommen. Einfach aufgrund dessen, weil ich bei der Zwischenblutung Fresskicks bekommen habe. Ich hatte so ein Verlangen nach Essen, dass ich was gegessen habe. Das war sozusagen der Überlebensmodus meines Körpers. Und jede Frau wird es gerade denken, so um Gottes Willen, das willst du nicht haben. Du willst nicht zu der normalen Periode auch noch Zwischenblutung bekommen. Nein, das ist auch echt nicht angenehm. Aber ich bin meinem Körper einfach unglaublich dankbar, dass er diese Form von Zufuhr genutzt hat, um mich zum Essen zu bringen. Einfach damit ich nicht mehr Nein sagen kann, damit ich es einfach nicht mehr aushalte. Der hat diesen drastischen Weg gebraucht, damit ich wieder anfange zu essen. Sonst wäre ich 100%ig in der Klinik gelandet. Und ja, meinem Körper bin ich da auch einfach unglaublich dankbar für, dass er für mich die Notbremse gezogen hat. Weil ich es einfach nicht mehr registriert habe. Es war so fern aus meiner kompletten Wahrnehmung. Ja, und nachdem diese wirklich schweren 3 Monate um waren, habe ich auch gemerkt, dass Therapie was anderes in mir bewirkt hat. Also ich habe diese Gespräche wirklich gebraucht. Ich war wöchentlich 1 Stunde bei meinem Therapeuten, habe dort Rotz und Wasser geheult. Hab nicht gewusst, wo oben und unten ist. Und zum Teil saß ich auch in meinem Studium, gerade in dem Fach Psychologie. Und wir haben halt einfach ganz normal Themen durchgenommen. Und ich habe mich da so wiedererkannt. Und ich saß dann und habe mir innerlich gesagt, okay, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Ich musste mich so zusammenreißen, nicht in Tränen auszubrechen in der Vorlesung. Das sind Erfahrungen, die sind mir noch heute, obwohl es so viele Jahre her ist, einfach so im Gedächtnis geblieben. Dass ich einfach dieses Gefühl so in mir spüre, dass es noch so präsent ist, wie es mir in den Momenten ergangen ist und wie furchtbar das auch für mich war. Wie furchtbar das für mich war, so viel Erkenntnis auf einmal über mich zu erlangen, über mein bis ja zu dem Punkt gelebtes Leben. Die Schuld, von der ich vorhin gesprochen habe, die am Anfang gegen meine Eltern ging, auch die ist im Laufe der Jahre durch die Therapie weggegangen, weil ich einfach gemerkt habe und auch durch mein Studium unterstützend einfach festgestellt habe, Eltern, egal welche furchtbaren Dinge sie auch tun, damit meine ich gerade, das ist gar nicht meine Eltern, ich denke gerade an Kinder, die ich in meiner Arbeit später getroffen habe, die massiv misshandelt worden sind, körperlich, geistig, und trotzdem weiß ich einfach, dass Eltern nie etwas tun, um ihren Kindern zu schaden. Ich weiß, es hört sich gerade vielleicht einfach strange an und es gibt gewisse Sachen, die Kindern angetan werden, wo auch ich ganz klar sage, okay, da tut es mir leid, ich weiß, es ist rational gesehen, aber da hört es bei mir auch echt auf. Also ich bin nicht blind und rechtfertige damit jegliches Verhalten, das ich halt einfach von Erziehungsberechtigten auch erlebt habe, eben durch vor allem meine eigene Arbeit. Weil ich auch einfach die Schäden der Kinder gesehen habe. Ich habe so stark die Schäden dieser Kinder gesehen, was die eigentlich in ihrer Entwicklung einen wegbekommen haben. Und ja, im Rahmen meiner eigenen Therapie sind mir diese ganzen Dinge bewusst geworden. Da haben sich so viele Erkenntnisse aufgetan. Aber es war auch für mich so, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich renne vor meiner eigenen Wand. Ich renne vor meine eigenen Beschränkungen, meine ganzen Unsicherheiten, meine Ängste, meine Sorgen. Komme immer noch schwer zurecht und weiß nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Es war halt immer noch schwierig. Es war nicht so, dass ich Therapie angefangen habe und gesagt habe nach den 3 Monaten, ach ja, jetzt ist alles gut. Nein, ich mache bis zu dem heutigen Tag immer noch Therapie. Ich habe so viel aufarbeiten müssen und wenn du die 2. Folge angehört hast und meine emotionale Reaktion einfach ja, mitbekommen hast, weißt du, dass auch heute noch nicht alles cool ist. Da ist noch heute unglaublich viel Schmerz in mir und Dinge, die ich immer noch nicht verarbeitet habe. Verhaltensweisen, die ich an mir feststelle, die mich ärgern zum Teil. Ich denke, oh Mann, altes Muster, hör auf, ne? Ich habe mich gerade in der Anfangszeit von der Therapie dann ja selber sehr, sehr stark verurteilt. Also es hatte im Endeffekt diese Wut und dieser Ärger und dieses, meine Eltern sind schuld, habe ich auf mich angefangen zu übertragen. Ich habe all diese Wut, diesen Ärger gegen mich gerichtet. Mich schlecht gemacht, mich runtergemacht. Mein innerer Richter ist so mächtig gewesen. Ich habe mich so klein gemacht selber. Und jeder, der das von sich vielleicht kennt, weiß, wie stark wir das betreiben können, wie ungesund das sein kann und mit welcher Härte wir uns selber richten. Nicht nur verurteilen, nein, wir richten uns tatsächlich fast schon zugrunde. Und das war das nächste Extrem, was ich natürlich dann so ein bisschen ja, bei mir aufgetan hat, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit all diesen Emotionen in mir. Es gibt so ein schönes Lied von der Jennifer Rostock, Deiche. Es ist nämlich genau das, wenn der Deich bricht und diese Flut dich erwischt ohne Erbarmen. Genauso habe ich mich gefühlt. Von meinen eigenen Emotionen niedergerissen. Ja, das Gefühl gehabt, ich ertrinke daran. Ich krepiere an meinen eigenen Gefühlen von all der Emotion, die einfach in mir herrscht. Alles, diese ganzen Facetten, die waren einfach da. Vor allem die wir natürlich eher als negativ empfinden. Es war alles da in einer Präsenz, wo mir auch wieder da ganz oft der Gedanke kam, boah, du willst nicht mehr, du willst, dass das aufhört, du willst das nicht mehr haben. Und ich habe gemerkt, auch im Studium, auch die Therapie, ich habe nur gedacht, so nach 1-2 Jahren, Mann, das muss doch irgendwann aufhören. Das muss doch irgendwann aufhören, so weh zu tun. Aber es hat es nicht. Es hat nicht aufgehört. Und das war echt meine größte Herausforderung in meiner Studienzeit, damit klarzukommen, mit all den Dingen, die in mir aufgeploppt sind, therapeutischerseits, meine eigene Lebensgeschichte, fachlicherseits durch mein Studium. Es hat mich innerlich fast zerrissen, das auszuhalten. All diese Anforderungen, all den Druck, den ich mir selber gemacht habe, darüber hinwegkommen zu müssen und anders sein zu müssen und, wie gesagt, nicht mehr krank sein zu wollen. Dieser Gedanke war so lange präsent. Ich bin krank und ich muss gesund werden. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Und wenn du dir weiter meinen Podcast anhörst und einfach ja, ein Teil meiner eigenen Lebensgeschichte bist, wirst du merken, warum ich das heute so sagen kann. Heute, 11 Jahre später. Mein Studium selber hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die Fahrerei war extrem belastend. Das Einzige, was mich ein bisschen geschützt hat, war, dass mein Studium sehr praktisch angehaucht hat. Ich musste nur 3-mal die Woche dahin. Und habe halt sonst in Gruppen arbeiten, so von alleine und zu Hause aus arbeiten können. Ich habe ja mein Studium gemacht, meine Noten sind gut gewesen. Ich hatte Spaß, ich habe einfach gemerkt, hey, okay, hier bist du richtig. Also zumindest das hatte sich für mich irgendwie ein Stück weit geklärt. Ich habe unglaublich schöne pädagogische Ansätze kennengelernt. Auch ich hatte auch Erlebnispädagogik schon im Studium. Ich hatte Kunstpädagogik im Studium. Und wenn man heute bedenkt, dass ich Brandmalerin bin, ich muss an das Semester, wo ich die Kunstpädagogik hatte, zurückdenken. Ich weiß noch, ich kam einen Tag nach Hause und sagte zu meiner Mutter, weil ich so gefesselt war von dieser, ja, von diesem künstlerischen Arbeiten, dass meine Mutter sagte, boah, ich gehe in die freischaffende Kunst. Und meine Mutter sagte so, um Gottes Willen, bist du verrückt, da verdient man nichts. Und ich gedacht, okay, aber es ist cool, ne? Also, das war halt so dieses, aber ich würde das gern machen. Und habe dann gedacht, ja, gut, ja, dann nicht. Also ich habe mich da halt auch, ne, ganz stark natürlich auch beeinflussen lassen, weil ich sagte, naja, meine Mutter wird es ja besser wissen als ich, ne, so. Deswegen muss ich heute darüber lachen, weil ich mir denke so, naja, irgendwo bin ich ja schon in der Kunst gelandet. Ich bin zwar auch mittlerweile wieder meiner Pädagogik treu, aber das Künstlerische ist einfach da. Und ich glaube tatsächlich, dass das in meinem Studium ja seinen Lauf genommen hat, dass ich einfach draufgestoßen bin, dass ich das kennenlernen durfte und da einfach so eine Faszination für entwickelt habe. Ja, ich habe in meiner Studienzeit auch ein halbes Jahr lang in Düsseldorf gewohnt. Aber ja, hat halt vorne und hinten nicht gepasst. Ne, das war so, wie gesagt, gerade eine Anfangszeit, wo ich einfach auch noch schwer mit der Depression und mit dem Ganzen zu tun hatte. Die Belastung vom Pendeln war einfach gefühlt monströs. Und ich habe gedacht, nee, du musst da wohnen, erste eigene Wohnung. Ich wollte einfach schon immer auch ausziehen und irgendwie raus aus dem Wirkungskreis meiner Eltern. Das war halt auch damals schon immer präsent. Und ja, habe im Endeffekt nur das Ergebnis gehabt, dass ich neben meinem Studium, ich glaube, 3 oder 4 Nebenjobs hatte, plus mein BAföG, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und selbst das hat einfach nicht gereicht, weil Düsseldorf nicht unbedingt günstig ist. Also haben mir meine Eltern sogar mein Kindergeld überwiesen gehabt. Und ja, aber der eigene Prozess in mir war einfach zu frisch, als dass ich das alleine in einer mir völlig fremden Stadt ohne soziale Anschlüsse irgendwie hätte meistern können, und bin dann im Endeffekt nach dem halben Jahr wieder zurück zu meinen Eltern gezogen. Und ja, habe dann gedacht, gut, das Pendeln ist vielleicht doch dann die kleinere Belastung. Und ja, das habe ich bis zu meinem Studienende durchgezogen. Und dahingehend bin ich einfach unglaublich stolz auf mich, dass ich trotz dieser persönlichen Herausforderung, meine eigene Kindheit und Jugend zu verarbeiten, konfrontiert mit aller Härte an Emotionen, Schwierigkeiten zu Hause immer noch, die lange Pendelei bis nach Düsseldorf und ja, dass ich mein Studium trotz dessen in der Regelstudienzeit von 3,5 Jahren abgeschlossen habe. Ich bin da zum Teil zwar wirklich gefühlt auf dem Zahnfleisch gelaufen, aber heute denke ich mir, boah, krass, dass du das hinbekommen hast. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich daran zerbrochen wäre oder es einfach nicht gepackt hätte. Aber ich habe es echt durchgezogen, und mit diesem Stolz umzugehen, das fällt mir, also das kann ich auch erst jetzt, konnte ich auch lange, lange Jahre auch in der Hinsicht nicht. Aber ich bin heute einfach umso dankbarer dafür, dass ich ja einfach da eine Stärke, also wieder eine Stärke für mich selber bewiesen habe, diesen, ja, Sturkopf, so wie ich das eigentlich vorher auch beschrieben habe, aber nein, es war meine innere Stärke, das durchzuziehen, weil für mein Leben einfach nicht vorbestimmt war, dass es anders läuft. Nichts, was in meinem Leben bis zu dem Punkt gelaufen ist, sollte anders laufen. Die Erkenntnis habe ich heute. Aber im Prozess, nein. Nein, im Prozess ist das nicht. Da ist man so weit weg von. Und ich hoffe einfach, dadurch, dass ich dir das erzähle, falls du jemanden um dich hast, der in Therapie ist und wo du auch denkst, ja, irgendwie macht das aber nichts, das ist immer das Gleiche und irgendwie verändert sich nichts. Es ist ein Prozess, der lange, lange dauert. Zum Teil sehr, sehr lange, je nachdem, was einem widerfahren ist und ja, wie viel Zeit man auch einfach selber braucht, um diesen Prozess zu verarbeiten. Und Ja, ich kann heute sagen, ich bin dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Ich bin dankbar für das Praktikum vor meinem Studium, was mir erst klar gemacht hat, boah, du brauchst jemanden Professionellen zum Reden. Ich glaube, ohne das hätte ich vielleicht einen Ticken später ebenfalls einen Punkt erreicht, an dem ich Schluss gemacht hätte oder zumindest das Gefühl gehabt hätte, okay, du willst nicht mehr. Du willst einfach nicht mehr. Und so gesehen habe ich mir durch die Erkenntnis in diesem Praktikum ein weiteres Mal meinen Arsch gerettet. Ein weiteres Mal die richtige Richtung eingeschlagen, um mir ja Hilfe zu holen, um daran nicht alleine zugrunde zu gehen, denn das, was in mir los war, das hätte ich alleine nicht geschafft. Und ich bin so froh, dass ich in so jungen Jahren gesagt habe, und ich gehe zum Therapeuten. Es ist mir egal, was andere Leute davon halten oder denken oder wie auch immer. Ich brauche jemanden zum Reden und das ist definitiv nicht meine Familie. Und ja, gerade Momenten wie jetzt, wo ich sehr dankbar bin und diese Dankbarkeit richtig in mir spüre, denke ich genau an diese Zeiten zurück. An Zeiten, in denen ich heute mir selber gegenüber dankbar bin, meinen Eltern gegenüber dankbar bin und sogar den Dingen gegenüber dankbar bin, die so scheiße gelaufen sind, die mich fast zerstört haben, weil ich heute weiß, dass sie mich im Endeffekt nur stark gemacht haben. Und ja, für all diese Dinge bin ich unglaublich dankbar. Noch hier zu sein, diesen Podcast aufnehmen zu können, mit dir über meine Geschichte reden, beziehungsweise dir meine Geschichte zu erzählen. Alles, was gekommen ist, ich bin einfach dankbar. Und ich glaube tatsächlich, wenn man an einen Punkt angekommen ist in seinem Leben, an dem man ja lieber Selbstmord begehen wollen würde, als weiterzumachen, und das überwindet, sagt, okay, nein, ich will leben. Also wenn man sich einmal bewusst für das eigene Leben entschieden hat, verändert sich etwas. In mir hat es ganz, ganz viel verändert. Weil ich wusste, dass ich mir selber im Endeffekt mein Leben wieder geschenkt habe. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Und ja, da muss ich auch einfach lernen, mir selber mal Danke zu sagen. Und meinem Schicksal irgendwie ein Stück weit zu danken, weil es nicht so kommen sollte. Ja. Ich muss das gerade verarbeiten. Ich spüre gerade die Dankbarkeit wieder in mir. Auch die Dankbarkeit, jetzt gerade ja in meinem Auto leben zu können. Nicht auf der Straße zu sitzen, nicht zurück zu den Eltern zu müssen, sondern endlich mal, ja, für mein eigenes Leben die volle Verantwortung zu tragen. Obwohl ich mich ganz lange einfach gescheut habe, weil ich Angst hatte, weil ich unsicher war. Und ja, auch da bin ich einfach dankbar, dass es dazu gekommen ist. Dass es genau so passiert ist, wie es passiert ist. Und dass ich aufgrund dessen für mich auch einfach keine andere Alternative hatte. Weil ich gesagt habe, okay, hör auf mit den Ausreden, wieso, weshalb, warum du nicht in dein Auto ziehen kannst. Das sind alles nur von meinem Kopf projizierte Sachen gewesen. Und ich bin dankbar dafür, dass mein Leben mich in diese Situation gebracht hat, dass mir keine andere Wahl geblieben ist. Und genauso dankbar bin ich dafür, dass mir ja mein ehemaliger Mitbewohner und einfach auch guter Freund schlussendlich auch noch geholfen hat, dass ich hier einziehen kann. Das, was ich selber handwerklich nicht schaffe zu machen, weil mir auch einfach vielleicht da die Erfahrung fehlt oder ich kann, da vielleicht auch keine Idee habe, weil mir selber im Weg stehe. Und ja, es ist halt alles noch sehr frisch und ich wachse noch rein. Vielleicht siehst du auch auf Instagram meine IGTV-Videos dazu. Aber ich bin dafür, wie gesagt, einfach nur unendlich dankbar. Und ich würde mich jetzt einfach freuen, wenn du mit mir, ja, noch 2,5 Minuten einfach Zeit nimmst, um in meine Melodie reinzulauschen, um das, was in dir vielleicht gerade irgendwie arbeitet, noch ein bisschen sacken lassen zu können. Vielleicht empfindest du gerade auch Dankbarkeit. Ja, vielleicht empfindest du gerade aber auch Schmerz oder Trauer oder Wut. Das darfst du alles. Ich werde in der Zeit, in der gleich die Musik läuft, auf jeden Fall, ja, meine Dankbarkeit zelebrieren. Ich werde mich da ganz, ja, ehrlich reinfühlen und tief durchatmen. Und genau das wünsche ich dir auch. Und freue mich, wenn du, ja, auch beim nächsten Mal dabei bist und vielleicht wissen möchtest, wie es in meinem Leben weiterging. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Lass es dir gut gehen. Tu was für dich. Ignoriere die Zeichen von deinem Körper nicht, von deiner Seele nicht. Sei gut zu dir. Hör auf, dich zu verurteilen. Und ja, sei dankbar dafür, dass das Leben da ist und dass das Leben gelebt werden will. Ja, sei dankbar dafür. Üb das. Ich verabschiede mich und ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann.